Schaubefehl wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Hallo und herzlich willkommen zur 49. Ausgabe des Schaubefehl-Podcasts, eurem Film-Podcast mit mir, André, und natürlich dem lieben Matze.
Hallo. Das wirkte schon ein bisschen deutlich radioesker gerade, die Anmod bei dir.
Als was?
Als sonst.
Wann? Ja, ich bin ausgeschlafen. Mal nicht ausnahmsweise. Sonst immer in den 48 Folgen davor. Nein, ich bin hellwach. Ich habe große Lust auf die Folge heute. Ich glaube, sie wird sehr spannend. Unsere Filme heute waren jeder auf seine Art sehr speziell. Warum, das werden wir sicher heute ergründen. Und ich glaube, ohne große Umschweife würde ich auch sagen, wir starten heute direkt. Ich weiß nicht, ob wir viel zu besprechen haben, aber ich bin trotzdem wieder sehr gespannt, vor allem auch, was wir zu berichten haben über die Filme heute. Matze, willst du einfach mal loslegen mit deinem Film?
Nein.
Alles klar, das war der Schaubefehl. Wir hören uns bei der 50. Ciao, Kakao.
Ich hatte von dir als Aufgabe bekommen Hard Boiled aus dem Jahre 1993 von John Woo.
On dark streets, where violence consumes everything it touches. And the innocent live in fear. Two men, dedicated to justice, will follow different paths. As one searches for revenge and the other for redemption, fate will bring them together. Now, for those who hide behind the shadow of corruption, only one thing is certain. A day of reckoning is coming.
Im Cast haben wir unter anderem Chow Yun-Fat, Tony Leung, Hongkong-Namen, es tut mir leid, sollte ich die gerade alle ganz, ganz falsch aussprechen.
Ich entschuldige mich schon mal gleich mit, weil mein Film ist ja auch japanisch. Ich entschuldige mich gleich schon mal mit.
Ja, aber bei den Japanern, da kann ich mir immerhin noch vorstellen, durch 3 Semester Sprachkurs, wie man ungefähr Sachen ausspricht. Chinesisch oder beziehungsweise ich weiß gar nicht, welche, ist es Mandarin, was sie dann in Hongkong sprechen? Ach, keine Ahnung. Ja, da habe ich halt null Erfahrung. Philip Chan spielt mit, Kwok Chun-Feng und Anthony Wong. Und das sind so die Haupt- beziehungsweise die wichtigsten Darsteller.
Ja, am bekanntesten wohl ganz klar, ja, Chow Yun-Fat natürlich, und auch Anthony Wong ist ja natürlich auch ein großer Name, vor allem im Genre.
Anthony Wong sagte mir jetzt gar nichts. Tony Leung kannte ich hingegen. In erster Linie, der Name sagte mir relativ viel. Und dann habe ich auch herausgefunden, wieso. Der hat in Infernal Affairs mitgespielt, der Vorlage für Departed. Und In the Mood for Love, oder In the Mood of Love? For Love, glaube ich, von Wong Kar-wai.
Ah, okay, ja.
Berühmten Film, den ich... Das war einer der ersten Filme, die ich für als Gastautor für einen Blog rezensiert habe, weil der da gerade frisch auf Blu-ray, glaube ich, rauskam. Ich glaube, den muss ich mir noch mal angucken. Ich fand In the Mood for Love echt nicht gut.
Hab ich noch nicht gesehen, kenne ich nicht.
Ha! Schauen wir mal.
Naja, bei Anthony Wong kann ich auch sagen, ha, denn Anthony Wong wirst du nicht kennen, weil du einfach diese gesamten Cut 3 Sickos nicht kennst aus Asien, in denen er allen immer einen Serienkiller spielt, der irgendwelche übelst schlimmen Dinge tut.
Okay. Der Begriff sagt mir überhaupt nichts, aber okay, cool.
Das sind diese ganzen Filme, wo einfach irgendwie Menschen gegessen werden, vergewaltigt wird, zerschnitten, zersägt, Kannibalismus.
Ach, all das, was du halt in deiner Teenagerphase dann so geguckt hast.
Mein Standard, Sonntagmorgen quasi. Mhm. Und da hat er halt mit zum Beispiel Ebola-Syndrom und Co. hat er sehr prägsame Filme aus diesem Segment gedreht.
Ah, schau an. Hardboiled war der letzte Film von John Woo, bevor er nach Hollywood ging. Und da, ich glaube, Hard Target hat er als erstes gedreht, Operation Broken Arrow und dann Face Off. Wo es vor einer Woche knapp oder so die News gab, dass gerade ein Sequel in Planung ist.
Mhm.
Bin ich auch mal gespannt. Vielleicht wäre das mal ein passender Punkt, um den ersten nachzuholen. Zwinker, zwinker.
Hust, hust.
Und ich habe da mal drüber nachgedacht. Ich glaube, meine erste Berührung mit John Woo war komplett unbewusst. Mission Impossible 2, den ich damals recht früh gesehen habe. Ich weiß gar nicht, wie alt ich war. Es müsste noch, ich war 10 oder so, glaube ich. Und der lief im Fernsehen und meine Eltern haben den cool. Ich habe mitgeguckt. Und ich fand den damals richtig cool und richtig geil. Ich weiß nicht, ob sich das heute so gehalten hat, aber mein Gott. Und Hardboiled ist mir das erste Mal begegnet im Zuge der Releases der damals neuen Konsolen, Xbox 360 und PlayStation 3. Denn Stranglehold, ein Shooter, war im Grunde genommen Hardboiled 2. Und davon habe ich die Demo rauf und runter gespielt, weil die mir so viel Spaß gemacht hat.
War großartig. Weil im Grunde auf dem Gameplay, im Grunde war es ja Max Payne, trifft eben John Woo. Mhm. Großartig, ja. In Deutschland ja erheblich geschnitten. Schön damals die US-Version besorgt. Das war ein Träumchen.
Ich hatte damals zu der Zeit, beziehungsweise ich war 18, also ein paar Jahre später dann, war ich ja in England und hab mir auf einer Sprachreise und hab mir da Saints Row 2 gekauft, umgeschnitten, Prototype, was ja dann hier in Deutschland was indiziert, ich glaube ja. Ich bin aber nicht auf die Idee gekommen, mir das Spiel zu besorgen.
Ja, ich glaube sogar beide sogar.
Sind, glaub, ja, schon indiziert. Ja, Saints Row 2 zumindest war in Deutschland stark zensiert.
Nee, ich meinte Prototype.
Ja, Prototype, nee, der zweite nicht. Der zweite war frei erhältlich.
Ah, okay, aber dann der erste auf jeden Fall.
Genau, das war auch ein spaßiges Spiel. Aber das war halt das erste Mal, was ich von diesem Film gehört habe. Und der lief dann, ja, war halt so, ja, soll ein ganz, ganz toller Actionfilm sein, cool. Und dann in den Untiefen meines Gehirns verschwunden. Und als das dann wieder aufkam, war mit einem meiner absoluten Lieblings-Schwachsinns-Actionfilm, nämlich Shoot 'em Up. Denn die Szene gegen Ende des Films, also Hardboiled, in der Chow Yun-Fat mit einem Baby die Bösewichter erledigt, war die Inspiration für diesen unfassbar herrlichen Schwachsinnsfilm. Davon habe ich sogar das Steelbook hier, weil der
die heilige Karotte.
Ich liebe es. Wie schwer kann es sein, seinen Finger zu bewegen und zu blinken?
Habe ich letztes Mal geguckt, ist einfach so ein Spaß.
Der ist großartig. Der ist so herrlich doof. Und Clive Owen ist auch einfach eine coole Socke. Manchmal vermisse ich ihn heutzutage.
Ich mag Clive Owen auch total, ja.
So ein paar kleinere Sachen zu dem Film. Ich hatte das extra nachgegoogelt. Hattest du mal nachgeguckt, wie viele Platzpatronen benutzt wurden und wie hoch der Bodycount in diesem Film ist?
Patronen nein, Bodycount ja.
Okay. Es sterben 307 Menschen in diesem Film. Was schon ordentlich ist.
Ist Wahnsinn, ja.
Es wurden mehr als 200 echte Waffen benutzt, die auch alle von der Hongkonger Polizei inspiziert werden mussten, weil die da wohl relativ strenge Auflagen haben. Und es kam insgesamt 100.000 Platzpatronen zum Einsatz.
Wow.
Ich vermute mal, dass es da einfach so eine Riesenlieferung gab und sie vielleicht nicht ganz 100.000 benutzt haben, sondern eher so 99.989.
Ja.
Aber es ist
dann, dann war aber auch wirklich gut.
Ja, dann war so, oh nee, jetzt reicht's aber auch.
Hätte ich gerne mal im Vergleich noch mal zu gesehen zu anderen Heroic Bloodshed-Filmen, auch von Wuzu, Better Tomorrow und so. Ist auch nicht wenig, ja. Aber Hardboiled ist dann schon noch mal gerade in der ist am ausladendsten, glaube ich. Ja, das dürfen die meisten sein.
Kwok Chun-Feng, die Figur heißt, glaube ich, nur Mad Dog, der Handlanger des Bösen, war eigentlich gar nicht vorgesehen für den Film, sondern ursprünglich war er, glaube ich, Stunt-Koordinator, wenn ich das jetzt richtig aufgeschrieben habe. Aber Woof mochte den Schauspieler schon von seinen vorherigen Rollen so gerne, dass er ihn unbedingt im Film haben wollte und hat ihm dann extra eine Rolle zugeschrieben. Und eine auch ganz spannende Sache, der gesamte Start im Teehaus, der wurde gedreht, bevor überhaupt das Skript stand. Das hatte Wu schon so im Kopf, dass er sagte, so, das machen wir so. Welche Geschichte daraus wird, schauen wir mal. Der Film ist seit 2018 vom Index runter, was ich ganz spannend fand. Ich dachte immer noch, der wäre drauf gewesen. Und es gibt eine ungeschnittene DVD von EMS, wenn ich das jetzt so richtig gesehen habe. Wer Bock drauf hat, auch VHS. Oder
also, wobei man bei der EMS aufpassen muss, also rückwirkend ist es natürlich jetzt nicht mehr gültig eigentlich, aber es ist halt so, es gibt von EMS zwei Discs, die eine ist ab 16, die ist geschnitten und es gibt halt eine Uncut, die hat damals eine Spio-Freigabe bekommen und die ist ja dann quasi als indiziert zu betrachten. Die gab es also nicht frei zu verkaufen. Also auf Amazon und so gibt es überall nur die 16er, also aufpassen da, nicht bei Amazon bestellen. Aber generell kann man schon mal sagen, bei dem Film ist es halt allerhöchste Zeit, dass sich endlich mal irgendein Vertrieb den mal annimmt und dem eine würdige Fassung spendiert.
Richtig. Das wäre jetzt das, wo ich noch drauf gekommen wäre, denn es gibt noch zwei weitere Fassungen neben der, also drei weitere Fassungen, neben dem Ursprungscut, sage ich mal. Es gibt eine Langversion aus Taiwan, die wohl irgendwie noch 6 Minuten extra hat, die aber allerdings auch nicht so wirklich großartig irgendwie Mehrwert bietet. Und es gibt halt zwei geschnittene Versionen, eine ab 18, da fehlen rund 10 Minuten. Und diese 16er-Version, da fehlen einfach verdammt noch mal 30 Minuten von diesem Film. Ich war auch verwundert, dass der über 2 Stunden geht, also 2 Stunden 2, jetzt nicht so viel. Aber dann habe ich mal so ein bisschen durch den Schnittbericht gescrollt. Was da teilweise fehlt, ist einfach komplett Panne und absurd. Manchmal sind es einfach Beleidigungen, die rausgeschnitten wurden, oder wenn sich zwei Charaktere angrinsen. Bei der Hälfte oder so. Also vermutlich wurde das rausgeschnitten, um irgendwie einen Sinnfehler oder so rauszuheben. Aber ich bin sehr froh, dass wir nicht mehr in dieser Zeit leben, in der Filme 30 Minuten genommen werden. Das ist halt schon übel. Der Film hat auf der IMDb eine 7,8, was ziemlich gut ist, und bei Letterboxd eine 4,0 Durchschnittswertung. Also ist durchaus beliebt, könnte man meinen. Das habe ich dann letzten Endes erwartet. Dadurch, dass ich Stranglehold halt kannte, war es so, okay, hier werden jetzt irgendwelche Bullet-Time-Sachen passieren mit unendlich viel Geballer. Und was noch so da ist, schauen wir mal. Das war so das, was ich erwartet hatte.
Ja, okay.
Und worum geht es denn in diesem Film? Einmal kurz den Inhalt, der diesmal nicht aus der OFDB kommt. Denn bei den ganzen Zusammenfassungen, die ich mir so, beziehungsweise Kurzinhalten, die ich mir durchgelesen habe, wird eine Sache immer wieder erwähnt, die ich finde, hätte ich das vorher gewusst, hätte es mir einiges an Spaß am Film geraubt. Sage ich dann gleich. Deswegen ist es hier eine freie Übersetzung in der Letterboxd-Zusammenfassung. Ein Polizist möchte Waffenschmuggler aufhalten, verliert bei einem Schusswechsel allerdings seinen Partner. Um den Anführer des Rings näher zu kommen, arbeitet er mit einem Undercover-Cop zusammen, der als Auftragsmörder für die Gangster arbeitet. Sie benutzen jedwede Art von übermäßiger Gewalt, um ihn zu finden. Ich fand diesen letzten Satz einfach wunderschön. Auf Englisch, they use all means of excessive force to find them.
Excessive force, kannst du dick rot unterstreichen.
Ja, auf jeden Fall. Ganz zu Anfang kann man, glaube ich, sagen, es gibt gefühlt natürlich nur, aber ich glaube, es gibt keinen Film, der in den 90ern entstanden ist, der sich so sehr nach den 80ern anfühlt. Sei es von den Klamotten, sei es von der Figurendynamik untereinander oder, und das in erster Linie, der Mucke. Man hat ganz viel dieses, ich kann das gar nicht richtig beschreiben, was für eine Art Musik das ist oder welche Instrumente da benutzt werden. Aber sofort hatte ich irgendwie das Gefühl, bei Ferris Bueller oder so zu sein. Natürlich in einer Action-Variante dessen, aber so rein vom Gefühl her. Das war irgendwie unterhaltsam.
Also quasi Ferris macht tot.
Ja, Ferris. Naja, komme ich gleich zu.
Aber ja, ich gebe dir schon durchaus recht. Ja, er fühlt sich sehr, gerade auch die Klamotten.
Ja.
diese zu großen Anzüge und so, das ist alles sehr, sehr cheesy.
Der Film startet mit einer relativ, legendären Sequenz in einem Teehaus, in dem in Vogelkäfigen versteckt Pistolen sind. Und das fasst den Film eigentlich, alleine diese eine Sequenz fasst diesen Film super zusammen. Denn du hast einen Spannungsaufbau, du hast Chow Yun-Fat, der einfach eine coole Socke in diesem Film ist und der alles so ein bisschen mehr durchschaut, als man es vielleicht ihm am Anfang zutraut. Dann hast du eine unfassbar krasse Actionsequenz mit super viel Kollateralschäden und überall fliegt irgendetwas durch die Luft. Und was bei diesem Film ganz, ganz krass ist, ich hatte jetzt die DVD, das Bild war echt nicht hübsch, aber der Sound, Alter, knallt der einen weg.
Mhm.
Jeder Pistolenschuss hört sich an, als ob eine Kanone abgefeuert wird. Und das potenziert sich immer weiter, je krasser die Waffen werden, die die Leute benutzen. Außer vielleicht beim Raketenwerfer gegen Ende. Da ist es halt, ist ein Flump-Buff. Der kennt's nicht. Und was da halt aber auch schon schnell klar wird, also Gesetze der Physik werden in größten Teilen befolgt, aber es macht auch mal nichts, wenn Tequila, so heißt die Figur von Chow Yun-Fat, 5 Meter gefühlt über irgendeinen Tisch schlittert und dabei 3 oder 5 Gangster mitnimmt.
Hauptsache sieht cool aus.
Das ist es nämlich. Der Film strahlt in jeder Pore, gerade in den Actionsequenzen, halt letzten Endes Coolness aus. Es sieht immer über nice aus und man denkt sich die gesamte Zeit, ha, geil. Und ich hätte gedacht, dass sich das nach einer Zeit irgendwann erschöpft. Und ich fand gerade gegen Ende die Actionsequenzen dann auch nicht mehr so mitreißend. Aber sie waren immer noch cool anzusehen und spannend, wenn das in irgendeiner Form Sinn ergibt. Mein liebster Move übrigens. Was ist dein liebster Move in dem Film?
Mein liebster Move. Ich meine, klar, direkt am Anfang natürlich, wenn John Ford das Geländer runterslidet und dabei.
Ja, er wird irgendwie angeschossen, fällt aufs Geländer.
Doppelhändig da die Leute weghämmert. Das ist natürlich einfach mega. Ansonsten, ja, auch in dem Krankenhaus später, wenn sie sich auf diese Patientenliegen werfen, da müssen die Gänge runterfahren, quasi dabei noch Leute wegschießen. Also, gerade diese Dinger, wenn sie auf irgendwas drauf liegen oder sich irgendwo drüber, wie gerade schon gesagt hast, so drüber rutschen, das ist natürlich alles schon mega, aber jetzt so ganz speziell, es ist halt schon echt viel. Ich habe ihn halt gestern noch mal geguckt, so, ich hab's ganz frisch, aber es sind halt 3 riesen Action-Pieces im Film.
Ja.
Wo so viel geballert wird, so, das ist so schwer, das nochmal sich zu rekapitulieren, wo da jetzt wirklich der eine Moment war, so, aber ja, wie gesagt, Geländer ist geil und hier Krankenliege ist geil.
Am lautesten habe ich gelacht, das ist im Krankenhaus, da springt Tequila aus einem Raum mit der Schulter gegen die Wand gegenüber, prallt davon ab und im Fallen erschießt er Leute. Ich habe so gelacht hier, weil es so natürlich sieht es irgendwo cool aus, aber
ach so, ja, und natürlich wo sie sich freisprengen und dann quasi aus den sehr makaber aus der Morgue hier, aus der Leichenhalle aus den Fächern, wo die Leichen eigentlich drin liegen, rausleiden, ja. Und dabei Leute abknallen. Das ist halt so dark.
Es ist halt, wenn man das nur erzählt und man diesen Film nicht gesehen hat, denkt man sich wahrscheinlich, was zur Hölle und was für eine Scheiße.
Was ist da los?
Aber da der Film einem direkt ab Sekunde 1 im Grunde genommen sagt, so, das hier passiert, entweder du hast Spaß damit oder geh einfach, ist das absolut, absolut legitim, diesen gesamten Wahnsinn einfach irgendwo zu zelebrieren. Ich hätte allerdings erwartet, dass der Film sich deutlich mehr auf Tequila konzentriert. Der war viel weniger in dem Film, als ich gedacht hätte. Denn Tony Leung alias Allen in diesem Film, ich finde die Namen auch so toll. Die sind alle so herrlich, möchte gern amerikanisch. Alan spielt eine viel größere Rolle, als ich es am Anfang vermutet hätte. Und dadurch, dass ich zumindest storymäßig überhaupt nichts von diesem Film wusste, hatte ich auch überhaupt keine Ahnung, in welche Richtung das geht. Und wir lernen ihn ja kennen, als er jemanden in der Bibliothek umbringt. Was auch irgendwie einfach ein harter Move ist. Ach, Bibliothek, mir egal. Du bist jetzt tot. Durch dieses ganze Waffenschieber-Ding und verdeckte Ermittler und Gangster-Boss-Verräter, Foxy, ey, blödester Name ever, hat der Film einen deutlich krasseren Gangster-Touch, als ich es vermutet hätte. Und das, soweit ich das ja auch von
dir... Was hattest du denn für eine Story erwartet?
Keine. Also, Chow Yun-Fat schießt Leute um.
Es wird 2 Stunden geschossen, es gibt keine Handlung.
Ja, du, auch diese Filme gibt's.
Man merkt doch, du hast noch nicht so viel Heroic Bloodshed Erfahrung.
Nee, habe ich tatsächlich nicht. Ich glaube, das Einzige in der Richtung ist Drug War, hieß der, glaube ich. Auch ein Hongkong-Film, der eher ein starkes Drama ist, aber gerade da gegen Ende ist es halt auch, mir wurde schon 10-mal in die Brust geschossen, mir egal. Ich nehme noch ein paar Leute mit. Natürlich, also es ist ein Kopffilm. Aber ich hätte halt den Fokus viel mehr auf dieser Cop-Arbeit vermutet und nicht dann doch auf diesen sehr intensiven Gangster-Part. Das ist es einfach. Und dadurch wird der Film auch viel, ja, verworren ist vielleicht das falsche Wort. Aber er ist nicht so straightforward und so geradlinig, wie ich es einfach erwartet hätte. Ich bin jetzt jemand, der Gangsterfilme nicht gerne guckt, einfach weil mich das Genre nicht interessiert. Hier war es teilweise mir dann ein Stückchen zu viel, aber dadurch, ja, dass der Film doch viele andere Qualitäten hat, konnte ich damit eigentlich ganz gut umgehen.
Finde ich echt total spannend jetzt gerade, weil das weißt du ja auch, ich bin ja auch nicht der Riesen-Gangster-Mafia und so Fan. Ne? Ich bin ja auch so Sachen eben wie, keine Ahnung, der letzte Scorsese eben auf Netflix und sowas.
Irishman. Halt ich habe die gesamte Zeit überlegt, Irishman, wie dieser verdammte Film ist.
Danke. Danke. Bin ich ja auch, von sowas bin ich halt auch nicht der Riesenfan. Das ist einfach nicht mein Genre. Nee. Und es ist halt witzig, dass du es so vergleichst, weil ich finde halt gerade, also das Ding ist halt, deswegen meine ich gerade, so Heroic Bloodshed, dass die Storys sind eigentlich immer ähnlich und die haben ja auch dieses Genre ja so mitgeprägt, denn es ist halt so, dass es ja auch nicht nur irgendwie um Crime geht, sondern es geht ja vor allem auch tatsächlich um die Verbundenheit zwischen Charakteren. Es geht ja um so Brüderlichkeit und Ehre und weil hier geht's ja auch darum, dass eben dann er seinen Mentor ja zum Beispiel da abknallen soll und solche Sachen. Hier geht's ja um solche viel Zwischenmenschlichkeiten und das ist eben bei Heroic Bloodshed ganz essentiell und witzigerweise eben finde ich das immer richtig super. Und das ist, ich finde, das hat einfach hat einen ganz anderen Vibe gesprochen für mich als jetzt eben bei so typischen Mafia- oder Gangsterfilmen. Ich finde, es hat eine andere Dynamik. Und deswegen finde ich es spannend, dass dir es hier trotzdem so ein bisschen aufgestoßen ist. Ich meine, du trotzdem Spaß damit hattest. Aber finde ich interessant eben, dass du es trotzdem eher so in die Richtung Gangsterfilm klassischem wertest.
Vielleicht ist es dann auch einfach die fehlende Erfahrung in dem Genre, die mich dann dazu leitet, das Ganze dann eher in einen Topf zu schmeißen. Aber auch das, was du gerade meintest, so dieses Ehre-Ding und Brüderlichkeit, das ist für mich halt auch 1A-Gangster-Film. Also genau das macht diese Dinger meistens aus. Und ja. Tequila ist als Hauptfigur einfach perfekt. Chow Yun-Fat ist endlich sympathisch und selbst nach enorm schlimmen Sachen hat er halt immer so ein verschmitztes Grinsen, wo man einfach dem Typen, außer man ist natürlich der Superintendent, man kann dem einfach nicht böse sein. Selbst seine Flirtversuche da mit der, ist es die Sekretärin, die später dann die Babys auch hier rettet mit, das ist halt alles irgendwie so, du Schelm.
Ja, man will ja einfach nur knuddeln. John Fat ist einfach so, wie gesagt, wie du schon sagst, wenn er dich angrinst, dann ist alles vergessen. Dann kann er auch 300 Leute erschießen, aber danach ist er immer noch wieder der liebe Boy, so. Er ist halt so fucking charismatisch.
Und in Tequila, er ist halt ein absolutes Abziehbild und Klischee. So dieser harte Kopf mit einem weichen Kern. Tausendmal gesehen ist ein Trope, das funktioniert. Aber das kannst du halt eigentlich auf diesen gesamten Film anwenden. Hast du mal nachgezählt, wie oft die ganzen Gangster und die Helden nachgeladen haben, zum Beispiel? Ich glaube,
ich weiß, worauf du hinaus willst.
Höchstens zweimal.
Ja, die ganz am Ende, als gibt's auch noch mal so eine Szene, wo Choyun Fat irgendwie gefühlt oder ganz am Anfang allein auch schon die Szene, wo er diesen Typ abknallen will, der sich später als Undercover-Cop rausstellt. Mhm. Da schießt er auch mit seinen Knarren irgendwie gefühlt 324 Mal auf ihn, während er ihn nicht trifft. Und die Waffen werden halt niemals leer. Also die haben halt echt so das Fass ohne Boden, haben die halt hier das Magazin ohne Boden quasi.
Außer ist es für die Dramatik zuträglich, wenn sie gerade keine Munition mehr haben.
Genau. Ja. Ja. Wenn der Spannungsbogen es so braucht.
Und man kann in dem Film halt ganz hervorragend Actionfilm-Bullshit-Bingo spielen. Das soll gar nicht abwertend gemeint sein. Es ist halt, ich find's unterhaltsam. Aber wenn jetzt da jemand sitzt und sich denkt, oh, nicht das schon wieder, vielleicht ein bisschen schwierig. Wie du schon meintest, es gibt drei große Action-Set-Pieces. Man hat das Teehaus am Anfang, man hat die Lagerhalle in der Mitte und man hat halt einen 40-minütigen Shootout in einem Krankenhaus gegen Ende. Und dieses gesamte Krankenhaus-Setting ist so super, weil so ab dem Punkt, an dem man da ankommt, das ist ja ungefähr bei einer Stunde, eskaliert sich das immer weiter hoch und immer weiter hoch und es wird immer angespannter, bis dann so der Punkt kommt, ab jetzt wird hier hart geballert. Und auch der Bösewicht, der Johnny Wong, kommt super ekelhaft und herrlich böse rüber. Zumindest bei dem Punkt. Vorher fand ich den immer so ein bisschen, boah, ist halt der böse Gangsterboss, ne? Aber da ist es halt schon, was, Kranken? Ja, mir doch egal.
Ja, genau, am Ende kommt halt schon wirklich nochmal komplett raus, dann was für ein empathieloser Sack, er ist halt wirklich, der nur auf Geschäft aus ist, wo man so sagt, so, mit dem nächsten Waffenhandel mache ich in einem Polizeipräsidium auf.
Oh. Er ist halt Evil McEvilson.
Aber wo dann auch sein Handlanger sagt, also Kinder töten ist nicht mein Ding. Und er so, was bist du für einer? Stell dich mal nicht so an.
Ja, Mad Dog coole Socke. Und in diesem gesamten Finale gibt es eine Sache, der Vergleich ist jetzt sehr fies. Aber ich nehme das als positives Beispiel. Ich musste an Schutzengel denken, den Til Schweiger-Film, den du wahrscheinlich nicht gesehen hast. Ich hoffe, du hast ihn nicht gesehen.
Nein.
Er war bei Netflix zumindest. Also wer mal sich richtig 2,5 Stunden, glaube ich, foltern möchte, 1A Material dafür. Du hast bei Schutzengel in jeder Actionsequenz nie auch nur die geringste Ahnung, wo irgendetwas passiert. Das Witzigste ist echt, im Finale von Schutzengel sieht man die Figur von Til Schweiger, wie er nach links zielt und nach links schießt. Und dann hast du einen Schnitt, generell, also 1000 Schnitte in diesem Film. Aber im nächsten Bild sieht man halt die Bösewichte von rechts nach links ins Bild laufen. Sodass man das Gefühl hat, die sind jetzt gerade hinter ihm und er schießt einfach ins Leere.
Okay.
Es ist herrlich. Es ist super dumm. Und
klingt so.
Hardboiled hat 30 Jahre vorher gefühlt, also nicht ganz so, ne? Also sagen wir 20 Jahre, vorher einfach gezeigt, dass es zumindest dann auf Celluloid es nicht schwer ist, Übersicht in Action-Szenen zu haben. Es passiert unfassbar viel. Überall sterben Menschen. Chow Yun-Fat schießt aus 50 Metern Entfernung mit einer Shotgun in die Mitte von zwei Leuten und beide fallen um.
Ja, die Shotgun ist eh so ein bisschen overpowered, muss man sagen.
Ja, ist einfach wahrscheinlich auch die beste Waffe im Stranglehold.
Deus Ex Shotgun.
Und du hast aber nie das Gefühl, dass du überfordert bist. Sondern du weißt immer, wo sind Figuren? Und wogegen kämpfen sie jetzt gerade, wo passiert irgendetwas. Das ist einfach eine Meisterleistung von John Woo. Das ist nicht nur im Krankenhaus so, das ist die gesamte Zeit durch. Und ja, viel mehr habe ich zu diesem Film auch gar nicht zu sagen. Er ist, ich würde nicht sagen, spannend. Dafür fand ich dieses ganze Gangster- oder halt Undercover-Cop-Ding einfach, das catcht mich nicht. Auch dieses ganze, oh, ich war so lange undercover und das ist so schlimm. So, ja, schön für dich oder eher nicht. Das interessiert mich halt einfach nicht. Aber dafür ist der Film halt enorm unterhaltsam über 90% seiner Laufzeit. Man hat großartige Darsteller und ja, also es ist wirklich ein enorm unterhaltsames Actionfeuerwerk über 2 Stunden.
Punkt.
Hast du noch Fragen?
Nee, eigentlich tatsächlich nicht. Ich meine, du hast ja vollkommen recht, das ist natürlich ein Film, über den kannst du jetzt eben keine 2 Stunden Essays halten, musst du auch gar nicht. Es ist halt wirklich das Ding, wie du gesagt hast, du wirst ja am Anfang des Films so eingestimmt, wenn du mit der Anfangsszene der Eröffnungsschießerei da in dem Teehaus, wenn du da Spaß mit hast, wenn du da abgeholt bist, wird das der beste Abend deines Lebens. Wenn du dir danach irgendwie denkst, ich hätte aber gerne noch ein bisschen mehr Story, dann habe ich mir da schlechte Nachrichten für dich. Also natürlich hat er eine Geschichte, aber klar wird es jetzt nicht mega deep oder so. Aber wie gesagt, du hast ja alle Punkte genannt, so von daher, nee, habe ich nicht. Also das ist halt, der Film ist das, was er ist. Aber doch eine Frage habe ich noch. Wie fandst du die legendäre Plansequenz, den Longtake?
Witzigerweise, ich weiß gar nicht, ob es einfach nur daran liegt, dass ich, weiß nicht, inzwischen schon sehr viele Longtakes gesehen habe. Ich fand die jetzt nicht so berauschend. Es war nett, war ein cooles Ding und hatte auch halt eine, ja, schönen emotionalen Punkt. Und da auch witziger Trivia-Effekt steht bei der IMDb. Die haben tatsächlich, es ist kein Aufzug, in den sie da reingehen. Die Crew hatte genau irgendwie 30 Sekunden, um das gesamte Set umzubauen und die Leichen wegzuräumen.
Aber das ist halt, allein das ist halt so wahnwitzig.
Ja, aber
also für all die den Film halt nicht kennen, es gibt halt, also die Plansequenz oder dieses Longtake, der geht erstmal schon mal so eine Minute 30, 40 oder sowas, oder 2 Minuten knapp, wo sie sich halt durch die Krankenhaus, Gänge ballern mit, ja, Seitenwechsel und hier und da und
über die da auch schön in Zeitlupe inszeniert
sind. Und Zeitlupe und Leute durchs Fenster ballern und so. Alles halt in einem Take, dann gehen sie in einen vermeintlichen Aufzug, der wie gesagt keiner ist. Die Türen gehen zu und dann hast du quasi einen Dialog und tatsächlich auch, das finde ich auch noch so smart, wie gesagt, das wirst du wieder sagen, das berührt mich nicht, ich find's grandios, wie sie halt auch noch in diese Action-Sequenz auch noch einen emotionalen Punkt einbauen, weil er ja kurz in dieser Plansequenz einen Polizisten erschießt. Aus Versehen. Dann haben sie quasi eine Konversation von knapp Minute 40 nochmal in diesem Aufzug, wo sie halt, wo Julian Fatih auf ihn einredet, so von wegen so, ey, ich habe auch schon einen Polizisten umgebracht, so, das ist, nein, ist alles nicht passiert, vergiss es, egal, wir haben jetzt hier Wichtigeres zu tun. Und dann geht die Tür quasi wieder auf und die Plansequenz geht nochmal weiter, nochmal 2 Minuten oder so, wo sie wieder durch die Gänge ballern. Und was Matze gerade gesagt hat halt, das ist kein Aufzug, sondern die Tür geht halt zu, im Hintergrund räumen halt irgendwie, ich glaube, 60 Minions oder so waren das, räumen halt schnell die Etage auf, bauen alles um, da wo vorher irgendwie ein Tresen stand, steht jetzt eine Bank und so weiter, dann geht ja die Tür wieder auf und es geht weiter, aber es ist halt die gleiche Location, nur umgebaut, und das quasi während die da drin stehen und reden, also selbst der Umbau erfolgte quasi während des Longtakes, das ist halt wahnwitzig, weil so, das hättest du dir halt einfacher machen können. Es sitzt halt ein Schnitt, so, ne? Also hätte keiner gemerkt, wäre allen egal gewesen. Aber allein den Anspruch zu haben, nee, wir machen das jetzt quasi live, finde ich halt einfach nur unfassbar krass. Und es war halt einfach 92 so.
Ja, natürlich, also, das ist es halt, vielleicht ist das auch dann im Grunde genommen perfekt, um unser Format auch so ein bisschen zusammenzufassen. Es war halt 92. Da kann ich mir vorstellen, dass das halt, also auch der Aufwand dahinter, wie krass das war. Ich habe halt vorher Filme wie Birdman oder eben auch Victoria gesehen. Und dann ist es für mich nicht mehr als eine nette Spielerei. Auch wenn ich natürlich absolut sehe, wie viel mehr Aufwand das dann in der Zeit, in der der Film entstanden ist, wohl gewesen ist.
Ja, nee, verstehe ich, verstehe ich. Ist wieder der Altersaspekt einfach, klar.
Ja.
Dann ist meine Befragung beendet.
Dann kommen wir doch mal vom ballernden Kopf zu faschistoiden Teenagern.
Ja, das ist, liegt ja alles nahe, von daher.
Ja.
Von daher kann man ja easy überleiten. Ja, kommen wir zu meinem Film. Du hast mir gegeben Litchi Hikari Club aus dem Jahr
2015.
Ein Film von Aisuke Naito, den kenne ich zwar, also ich kenne den Regisseur, ich habe aber noch keinen Film von ihm gesehen. Was ich auch sehr schade finde, denn der hat den sehr inzwischen berüchtigten und im Genre ein bisschen, sag ich mal, im Genre vorsichtig gehypten, einer gewissen Bubble, Liver Leaf gemacht. Der kommt jetzt auch, Aufnahmedatum heute, der 24. Februar, kommt morgen am 25. Februar 2021 auf Blu-ray raus, nämlich in Österreich, weil er in Deutschland ein bisschen zu hart ist. Und ja, soll auch sehr, 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 sehr brutal sein. Da geht's auch so um ein Mädel, die sich für Mobbing rächt und das auf sehr, sehr bestialische Weisen. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und der hat außerdem letztes Jahr den Forgiven Children gemacht. Da geht's auch um Mobbing in der Schulklasse. Der lief letztes Jahr bei der Nippon Connection im Online-Festival. Der wurde auch ganz gut aufgenommen. Also der macht auf jeden Fall Filme, die ja von Problemen handeln, vor allem in der Jugend.
Und wollte ich gerade sagen, ich sehe da irgendwo ein Muster.
Parallelen. Genau, das ist so sein Ding offenbar. Von daher, das wusste ich natürlich, von daher war ich bei Litchi Hikari Club auch so ein bisschen, waren meine Sensoren offen. Aber bevor es in die Details geht, kurz noch zu den Facts irgendwie. Der streamt derzeit bei dem Anbieter Join, habe ich jetzt geguckt, also dem ProSieben-Anbieter. Da ist jetzt tatsächlich ein Programm drin. Warum auch immer, wirklich nirgendwo anders, zumindest for free in Anführungszeichen, sondern nur bei Join. Gibt's natürlich auch bei Prime, Apple TV und Co. für, ja, wie immer kleine Leihgebühren, wer dich denn da holen möchte. Und ansonsten gibt's ja auch auf DVD und Blu-ray von MFA Plus in Deutschland ab 18 Jahren ungeschnitten. Und ich habe mir ebenfalls diesmal keinen Plot aus der UFDB gezogen. Es tut mir leid für alle UFDB-Fans. Sondern der Plot stammt tatsächlich von Join direkt, weil er da eh mit drin war. Das war einfacher. Und deswegen einmal kurz, worum geht's bei Litchi Hikari Club? In einer verlassenen Fabrikhalle hat der Hikari Club sein Hauptquartier eingerichtet. Der Club besteht nur aus 9 Mitgliedern und hat ein Ziel, ihre eigene, unberührte Jugend zu wahren. Dies geschieht unter der strengen Führung von Anführer Sera und nach einem harten Mantra, was auch jeden Morgen aufgesagt werden muss. Um die reine Schönheit der Jugend aufrechtzuerhalten, will Sera mit dem Hikari Club mit Hilfe eines Roboters ein Mädchen von reiner Schönheit einführen, um mit ihrer Hilfe eine Welt voll makelloser jugendlicher Perfektion zu schaffen. Die Entführung des Mädchens klappt, doch die Anwesenheit des weiblichen Wesens im Hikari Club bringt neue Probleme mit sich. Schließlich weiß keiner der Clubmitglieder so recht, wie man mit Mädchen umgeht. Fand ich ganz gut, denn die trifft's eigentlich auf den Punkt.
Mhm.
Und was gibt es denn zu meinen Erwartungen zu sagen? Ich wusste ja, also beziehungsweise ich habe es mir dann kurz angeschaut, weil ich wissen wollte, wie der einzuordnen natürlich trotzdem ist. Es ist eine Manga-Verfilmung. Das kann man schon mal vorweg sagen. Und das habe ich mir auch dann kurz angeguckt auf Wikipedia. Von daher habe ich erwartet, ein Pop-Culture-Fest irgendwie mit viel Overacting, wahrscheinlich irgendwie recht bunt, überdreht. Und ja, so ein bisschen, ich meine, man sieht es auf dem Plakat schon so ein bisschen Cosplay-Look, ja, Kostüme irgendwie. Also sehr, natürlich irgendwie sehr wild und eben Manga-esque und Anime-styled. Weil es gibt, glaube ich, sogar ein Anime dazu auch.
Hattest du vorher schon viele Manga- bzw. Anime-Realverfilmungen gesehen?
Ein paar, aber kannst du, glaube ich, an einer Hand abzählen, vermute ich mal. Also, weiß ich nicht, bei manchen weiß ich es vielleicht sogar gar nicht, dass es eigentlich ein Manga ist, aber keine Ahnung, ich habe Death Note gesehen, ich habe Parasite gesehen, also nicht den Parasite, sondern den mit Y. was war noch? Keine Ahnung, also ein paar habe ich gesehen, ja. Wieso?
Nee, weil ich finde, ich habe halt in der Zeit, in der ich den Film auch reviewed habe, so ein paar von den Dingern gesehen, zum Beispiel die Black Butler Realverfilmung. Und ich finde, das hilft, wenn man weiß, worauf man sich einlässt, um die Erwartungen so ein bisschen anzupassen. Denn Manga-Realverfilmungen sind schon gefühlt immer sehr, sehr weird.
Ja. Punkt. Genau, das ist der Punkt, den ich meinte. Also genau deswegen waren meine Erwartungen halt wirklich was Überdrehtes, was bei den Thematiken auch hier schon, die da aufgezeigt werden, allein in der Beschreibung so, ich habe einfach was Durchgeknalltes erwartet, was Überdrehtes, was Aufgeregtes, was in your face. Wie gesagt, einfach überdreht und Manga-esk, Anime-esk irgendwie. So, das war meine Erwartungen. So. Und um mit meiner Besprechung einzusteigen, möchte ich gerne ein Zitat verlesen.
Oho.
Nämlich von der Japan Times, die den Film damals auch gereviewt haben, oder ihm eine Kritik gewidmet haben. Und die Japan Times quotet, also ich quote die Japan Times mit, als ob Peter Pan von Marquis de Sade geschrieben wäre. Und ich finde dieses Zitat unfassbar treffend.
Ja, durchaus.
Denn, ja, der Film spielt in einer dystopischen Welt, in einer nicht näher bezifferten Zukunft. Irgendwas 2000, aber es wird nicht benannt. Also auf jeden Fall nahe Zukunft irgendwie. Und diese ganze dystopische Welt, die als sehr düster gezeigt wird und sehr martialisch und industriell geprägt, die reflektiert sich halt so ein bisschen in diesem Hikari-Club von diesen Boys eben. Und weil diese Welt außerhalb ja scheinbar so trist ist und so eine gewisse Traurigkeit auch besitzt und sehr farblos und freudlos ist, der Himmel ist verdunkelt irgendwie gefühlt durch die ganze Industrie, Ausdünstungen und alles ist irgendwie eben, schreit nicht gerade Lebensfreude. Deswegen wollen eben diese Jungs nicht erwachsen werden, weil sie in diese Welt, in diese industrielle Welt, in diese Welt der Welt ohne Freude wollen sie nicht rein. Deswegen dieses Peter Pan passt da schon sehr gut.
Ich weiß gerade gar nicht, ob ich das damals auch gelesen habe, aber den Vergleich habe ich auch gezogen.
Okay. Ja, es passt halt auch wirklich gut, ja.
Ja.
Von der Welt selbst ist das Problem schon mal erster Kritikpunkt von mir. Es wird leider sehr wenig gezeigt von außerhalb. Mhm. Der Film ist größtenteils echt fast ein Kammerspiel und spielt fast ausschließlich in diesem Hikari-Club, was quasi der Club ist in so einer Industriehalle, in einer alten. Und man sieht leider wenig von der Welt draußen. Man sieht ein paar Shots, man sieht auch ein paar Rückblenden später von, ja, wie der Club gegründet wurde und wie es entstanden ist, aber auch immer nur auszugweise. Und ich war bereits so nach den ersten 20 Minuten, hatte ich schon so das Gefühl, wahrscheinlich klappt das hier alles besser, wenn man die Vorlage kennt. Das war relativ schnell bei mir angekommen irgendwie. Zumindest, also hatte ich das Gefühl. Ich habe mich nicht so ganz abgeholt gefühlt von dieser Welt. Es beschränkt sich ja sehr auf diese Jungs. Mag im Manga genauso sein, ich weiß es halt nicht. Aber ich habe das Gefühl, um diese Welt besser zu verstehen, müsste man vielleicht die Vorlage gelesen haben. Wie gesagt, die erklärt sich halt nur vage außenrum. Und mehr dann eben Details gibt es ja nur eben zu diesen Jungs. Und der Anführer halt, dieser Sera, der diesen Club halt mit seinen, das waren zwei Freunde, glaube ich, insgesamt, zu dritt waren sie am Anfang, glaube ich, gegründet hat, der ist halt jetzt hier so der Anführer, er hat das Sagen. Und man muss halt schon mal so klar definieren, der hat das so in einer sehr diktatorischen Hand. Ne? Also dieser Club, er ist der Anführer, er ist der Chef, er sitzt auf seinem quasi Iron Throne.
Ja, stimmt.
Das Ganze erinnert halt so schon sehr stark an so NS-Regime. Ne, die tragen auch alle so Uniformen und auch dieses Logo, was sie da haben, was dann so gebastelt aus irgendwelchen Alteisen da über dem Thron hängt und so. Das wirkt alles, das hat schon so ein gewisses NS-Symbol. Ihr könnt auch ein Hakenkreuz hängen und das wären halt dann irgendwie Faschos, also Nazis. Das ist nicht das kann man nicht untergraben, dass das diese Thematik mit sich bringt, ne? Und er führt diesen Club halt mit harten Regeln, haben wir schon in der Beschreibung gehört, so. Sie müssen immer vor ihm da salutieren und so ein Regelwerk aufsagen und bereits kleine Verstöße auch gegen seine Regeln werden ja auch hart bestraft. Also er hat da wirklich so alles in harter Hand und kaum einer traut sich ihm irgendwie Widerworte zu geben. Und wenn, hat er auf jeden Fall direkt Repressalien zu befürchten. Man sieht auch am Anfang direkt erstmal so eine Szene, wo wie ein Erwachsene da aufs Gelände kommt und die wird dann auch sofort erstmal malträtiert und ihr wird dann erstmal das Auge rausgebrannt und sie wird blutigst ausgeweidet. Und da dachte ich mir so, oh, okay, alles klar. Das kam auch sehr spontan, also dass da so eine Gewalt und so eine Drastik drin ist, das wusste ich halt auch vorher nicht. Das kam auch sehr, sehr plötzlich, aber dazu kommen wir gleich nochmal zu den blutigen Schauwerten. Allgemein ist es halt dann so, dass die Jugendlichen erstmal ein bisschen beleuchtet werden, aber auch hier leider nicht so richtig alle. Also man merkt ganz klar, dass halt da so auf zwei, drei in der Fokus liegt und der Rest ist halt so Beiwerk, genau, ist halt da. Einige sterben ja dann auch nach und nach so ein bisschen weg und der Fokus liegt halt doch eher so auf so zwei, drei Hauptfiguren, was ich ein bisschen schade fand, weil wenn du schon solche acht Hauptfiguren einführst, auch mit Namen, ne, der geht ihm einfach die Kamera so an ihnen vorbei und dann kriegt er eine Einblendung und muss einen Vorschlag machen, wie sie diese Frau töten wollen. Als erste Charakterisierung dieser Figuren auch. Ja, ist ein bisschen schade, dass da nicht alle so richtig beleuchtet werden, fand ich. Und generell muss man auch sagen, das fand ich auch wiederum spannend. Da stecken halt auch viele Thematiken so drin, Richtung, also sie sind quasi alle selber gerade ja auch in der Pubertätsphase so. Und es geht ja auch um Sexualität. Es geht um die Entdeckung der eigenen Sexualität, um Vorlieben. Man merkt so richtig, dass es eben Jungs sind, die noch gar nicht richtig zu sich selbst gefunden haben und auch nicht richtig können eben, weil sie da in dieser Abhängigkeit ja auch so unterwegs sind in diesem Club. Und es wird dann aber relativ schnell auch eingeführt, dass zum Beispiel auch der Anführer der Sera ja auch homosexuell ist. Der mit dem Tamia heißt er, glaube ich, genau. Die sich körperlich immer näher kommen und andere beobachten das auch hier und da. Also auch, es gibt quasi solche das Austesten der Sexualität und so weiter. Und gleichzeitig kann man ja auch sagen, dass diese Gruppe eigentlich total die Incel-Boys sind, ne? Weil die halt sich, ja, wie gesagt, die sind halt da unter sich und haben ja auch überhaupt keine Ahnung, wie man irgendwie mit Frauen und weiblichen Personen umgeht. Und ja, um diese ewige Jugend, die sie ja haben wollen, zu erreichen, wollen sie ja quasi ein Mädchen haben, eine Frau entführen und die dann in einem Ritual opfern letztendlich. Das ist ja ihr großer Plan. Und um das durchzuführen, und da kommt jetzt der Anime-eske, abstruse Teil richtig ins Spiel, wenn das noch nicht abstrus genug war, das Ganze wollen sie durchführen, indem sie einen Roboter bauen. Oder sie haben einen Roboter gebaut über sehr lange Zeit mit einer künstlichen Intelligenz. Das ist natürlich halt auch wieder völlige Willkür, ne? Also da kommt so ein bisschen natürlich der überhöhte Horror, beziehungsweise ja, über Genre-Definitionen reden wir gleich noch, aber da kommt so ein bisschen eben der abstruse Sci-Fi-Part rein, so wie immer die auch diese künstliche Intelligenz entworfen haben. Aber jedenfalls wird sie angetrieben, und daher kommen wir jetzt auch wieder auf den Namen des Clubs, oder den Namen des Films besser gesagt, gleich zurück. Er wird angetrieben durch Litchi-Saft. Because why not?
Ist doch absolut, absolut nachvollziehbar. Hat viele Vitamine.
Ja, der eine, als er das vorstellt, fragt der eine auch so geil so, mit Litchi-Saft? Und er so, ja klar. Und er ist auch so, okay. Also es ist einfach als, das wird als gegeben hingenommen, ne? Dafür gibt's keine Erklärung. Das ist jetzt einfach wirklich der Anime-Überhöhungspart, den man jetzt hier hinnehmen muss. Sie haben also diesen Roboter und der soll jetzt Frauen entführen. Und dann gibt es erstmal eine sehr witzige Montageszene, in der dieser Roboter erstmal allen möglichen Kram anschleppt, nur keine Frau. Irgendwie immer Männer oder das oder jenes, aber eben keine Frau. Das ist ganz lustig. Und dann debattieren sie halt so von wegen so, ah ja, der ist ja eine AI, wir müssen ihm ja erstmal beibringen, was ist denn eigentlich eine Frau? Ja, eine Frau ist Schönheit, eine Frau ist Unschuld. Und dann zeigen sie ihm halt irgendwie Bücher und dann zeigen sie ihm jenes und das und wollen ihn damit quasi, sie wollen ihn zu verstehen bringen, was eine Frau denn eigentlich ausmacht, ja, was eine Frau bedeutet, wie sich eine Frau anfühlt. Sobald sie dann diese Frau auch dann haben, die sie ja finden oder das Mädchen, ja, dann passiert quasi nochmal so ein Plot, ich möchte nicht sagen Twist, aber dann kommt noch ein zweites Plot-Device dazu, nämlich, dass eine Art, ich sag mal, Schöne und das Biest-Dynamik entsteht. Oder besser gesagt, ja, doch, kann man schon beschreiben, oder so eine Frankenstein-Thematik auch irgendwie. So das geliebte Monster so ein bisschen, denn dieses Mädchen freundet sich dann mit diesem Roboter an, dieser AI.
Damit hätte niemand rechnen können.
Weil er natürlich ja auch gelernt hat, eben was Schönheit bedeutet und damit was Frauen bedeutet. Und die beiden bandeln an und es gibt dann sogar eine Gesangseinlage, was ich auch wieder richtig schön abstrus fand. Und jedenfalls, ja, während sie da gefangen ist, ist der einzige Bezugspunkt eben dieser Roboter. Und diese Motive, die da drin halt stecken, die sind halt nicht gerade, die halte ich hinterm Berg so, ne? Also ist jetzt alles kein Kafka. Aber die Mixtur des Ganzen so war schon irgendwie ganz spannend oder zumindest interessant. Der Film hat mich trotz seiner Laufzeit nicht wirklich gelangweilt. Er hat leider so im ersten Drittel ein paar Hänger, muss ich sagen, weil er da müsste er mehr Charaktere noch einführen, aber lässt die eigentlich eher so ein bisschen ziellos durch diese Lagerhalle laufen und macht halt hier so, versucht ein paar Schauwerte hier, ein paar Schauwerte da. Die haben dann auch irgendwelche Erwachsenen noch eingesperrt und eingekerkert, da wird dann noch ein bisschen rummaltratiert und so. Also er macht dann immer so kleine Nebensachen auf, aber ohne so richtig ins Detail zu gehen. Er hat da so ein bisschen mehr, sag ich ja, die Charaktere auch gerne in der Gänze in Fokus nehmen können. Aber gerade so die zweite Hälfte dann war irgendwie ganz, ganz süß und ganz spannend auch. Und du wusstest ja dann auch gleichzeitig schon so irgendwie, das geht auf jeden Fall nicht gut aus, ne? Das, also, du merkst auch ja, dass gerade der Anführer, der driftet ja auch immer weiter ab dann und so. Und du merkst halt richtig, wie wahnsinnig er auch langsam wird. Und dieses große Ganze, was er sich da verspricht draus, die Mission seines Clubs, die treibt ihn da echt schon so an den Rande der Zurechnungsfähigkeit. Deswegen gibt's dann ja später auch noch ein großes Fiasko, als natürlich dann der Roboter ja auch dann merkt, was sie mit dem Mädel ja auch vorhaben. Aber da möchte ich jetzt mal nicht das alles vorwegnehmen, aber ja, das endet auf jeden Fall nicht gesund für viele. mal generell auch so zur Bildsprache und generell auch Stilistik, also das hat ja schon, dass halt so ein Kammerspiel ja ist im Endeffekt, und ich fand halt diese ganze Lagerhalle und so, fand ich eigentlich ganz cool. Also das Setting mochte ich eigentlich ganz gerne, ist halt so ein bisschen runtergerockt und sag ja so martialisch und rostig und kalt und so der einzige Zuflucht für sie ist halt dieser Club und drumherum ist alles noch schlimmer, und das fand ich eigentlich ganz stimmig. Der Look insgesamt ist auch relativ hochwertig, fand ich. Also ich glaube jetzt nicht, dass der Film ein Riesenbudget hatte, deswegen macht er auch, glaube ich, so wenig außerhalb des Clubs, aber das, was sie hatten, haben sie auf jeden Fall gut eingesetzt, muss ich sagen. Also ich sag ja auch, die Effekte und so waren echt ziemlich ordentlich. Auch gerade die Splatter-Effekte, die sind alle handgemacht und echt ganz schön drastisch teilweise. Das hat echt hat gut gefallen. Und ich muss auch sagen, gegenüber meinen Erwartungen war auch die Kameraarbeit und Co. War nicht so hyperaktiv, wie ich dachte. Ich dachte ja, das wird alles viel mehr so 120%, wow, 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 gib ihm, Disco-Inferno. Das ist es gar nicht, tatsächlich. Also es wird viel über Dialoge auch gelöst, gerade in der ersten Hälfte. Und das ist doch alles eher sogar fast ein bisschen ruhig. Also es gibt dann so ein paar Ausreißer, die sind dann natürlich auch entsprechend overacted und ein bisschen mehr Tempo drin. Aber insgesamt war der Film entschleunigter, als ich dachte halt, rein von der Prämisse und von dem Wissen her, dass es aus dem Manga beruht eben. Und auch die Schauspieler fand ich insgesamt echt ziemlich passend. Du hast dann halt eben so natürlich verschiedene Charaktere. Du hast so den Sassy Boy, du hast den Schüchternen, du hast den Smarten irgendwie. Und ja, sagte ich ja schon, die hat seine Charakteristika, aber leider fand ich halt, waren die nicht alle genug beleuchtet. Nicht jeder bekommt auch so richtig viel genug Screentime, um da alle abzudecken. Also er fokussiert sich ja halt doch oft dann auf wenige Einzelne in der Gänze. Und auch so ganz so extremes Overacting, wie gedacht, gab es dann halt auch nicht so richtig. Also du hast wieder Momente, aber es gab auch viele ruhige Szenen. Also deswegen, er ist nicht so komplett over the top, dass er dich permanent irgendwie nerven könnte. Ging mir zumindest so. Und ja, ich sagte ja vom Anfang schon, der Film wird halt unter dem Genre Horror gelistet. Und ich fand nicht, dass das ein Horrorfilm ist.
Die Gewaltspitzen sind es halt letzten Endes.
Ja, aber Gewalt macht ja keinen Horror aus. So. Nee. Ich finde, das ist kein Horrorfilm. Für mich ist das eher so ein, das ist ein Sci-Fi-Thriller-Drama mit Gewaltspitzen. So. Aber Horror fand ich den überhaupt nicht. Ich fand, dass es kein Horrorfilm ist. Hat er auf den gängigen Plattformen irgendwie, finde ich, eine falsche Zuweisung oder vielleicht einfach vom Verleih auch falsch, ein bisschen falsch verkauft. Ich fand nicht, dass es ein Horrorfilm ist. Ich habe nachgelesen, der Manga gilt auch als Horror-Manga. Aber ja, wie gesagt, nur weil da Gedärme rumfliegen, ist es ja kein Horrorfilm. Also er ist weder gruselig noch irgendwie erschreckend, also nicht erschreckend in dem Horrorsinne. Also ich fand, der hat keine Horrormotive für mich. Er ist halt Fantasy, Sci-Fi gemixt mit Thriller, Drama und fast sogar teilweise ein bisschen Comedy in der zweiten Hälfte. Aber ja, deswegen, also ich würde ihn nicht als Horror bezeichnen, auch ganz klar für die Zuhörer, weil ich glaube, die meisten denken unter Horrorfilm immer was anderes, ganz klar. Das ist, glaube ich, so ein bisschen irreführend sonst. Und wie gesagt, die Splatter-Effekte und so und der Ekel und so weiter, die sind auf jeden Fall ziemlich drastisch und die funktionieren auch gut. Da gibt's nichts, aber wie gesagt, das macht ja auch keinen Horrorfilm mehr im Endeffekt aus. Und was ich auch noch super spannend fand, dass der Film ja 2012 auch als Theaterstück umgesetzt wurde. Und der in
Hatte da mal Ausschnitte beziehungsweise ein paar Bilder gesehen. Das sieht sehr weird aus.
Der in Japan ja wirklich auch in ausverkauften Hallen halt wirklich vorgeführt wird. Ja, also scheint er ja sehr beliebt zu sein auf jeden Fall. Fand ich mal wieder sehr spannend. Ja, aber ja, also das ist im Endeffekt auch wirklich von meiner Seite soweit. Also runtergebrochen nochmal, so ich habe den Film irgendwie fand ich ihn beim Schauen halt schon interessant. Er hat mich nicht verloren. Er hat einige Schauwerte. Ich fand die Idee irgendwie interessant. Gleichzeitig ist sie aber auch einfach wirklich krass verwirrend teilweise. Also sie ist komplett hanebüchen natürlich. Also man muss Bock auf so typisches Anime, wir machen einfach, was wir wollen, ohne Erklärung, frisst das, Bock haben. Wie gesagt, er war mir ein bisschen zu dünn auf der Worldbuilding-Seite. Ich hätte gerne einfach mehr von diesem Universum erfahren, in was er spielen soll, weil ich das einfach die äußeren Einflüsse mehr gerne begriffen hätte, um das auch zu rechtfertigen, was sie da irgendwie machen. Und halt die Boys wurden mir nicht genug beleuchtet irgendwie. Da hätte ich gerne mehr Charakterdynamik und so weiter noch gehabt. Deswegen, ich bin es bei dem Film so mit einer soliden, ernüchterten Haltung raus. So. Der geht auch sehr lang, muss ich sagen. Ich finde auch, der geht ein bisschen zu lang. Er geht 1,14, also schon, der geht 114 Minuten, so. Also geht auf die 2 Stunden zu. Fand ich auch ein bisschen zu lang. Mhm. Und ja, wie gesagt, ich war nachher irgendwie mehr verwirrt als irgendwie erheitert oder irgendwie begeistert oder so. Also ich sag ja, vielleicht ist es ein Film, wo man doch die Vorlage eher kennen muss, um da mehr Spaß mit dran zu haben. So muss ich halt einfach sagen, so ja, der hat ein paar Schauwerte. Ja, ich mag die Grundideen und ich mag auch dieses, ja, Peter Pan-Sadisten-Crossover irgendwie. Und das ist alles irgendwie interessant und bietet auch irgendwie Raum, glaube ich, für mehr. Aber der Film kann auf jeden Fall leider für mich nicht genug draus schlagen, sodass ich sagen kann, okay, da habe ich richtig was draus mitgenommen, das war irgendwie alles cool, das hat alles stimmig gepasst irgendwie, ich weiß jetzt, ich bin jetzt schlauer und Co. Das hat's für mich nicht hinterlassen irgendwie. Ich war am Ende doch eher so ein bisschen verwirrt und ratlos und dachte mir, ja, okay, habe ein paar Gedärme gesehen und die Idee war halt dann irgendwie netter als der Film, muss ich sagen. Das ist so mein Fazit.
Das passt ja auch einfach zu den ganzen Themen, die angesprochen werden. Wie halt dieses Erwachen der Sexualität und so weiter und so fort. Das sind alles Sachen, die super spannend sind. Und ich fand den Film, ich habe den jetzt auch seitdem nicht mehr geguckt, aber ich fand den halt vor 4 Jahren super spannend. Aber so richtig gecatcht hat er mich dann auch nicht. Also so zu 100%. Deswegen hatte ich dir ihn da einfach mal gegeben, um zu gucken, wie das bei anderen wirkt.
Kann ich nachvollziehen. Wie gesagt, ich glaube für Also ich habe auch gelesen, dass Kenner des Mangas den nicht mögen. Oh, habe ich so ein bisschen spannend rausgelesen. Also die waren da wohl nicht so begeistert. Die meisten sagen irgendwie, nee, lest lieber einen Manga oder so. Oder guckt den Anime. Ja. Von daher kann es halt nicht sagen, kann den Vergleich nicht ziehen. Aber ja, der Film, wie gesagt, hat gute Ansätze, gute Ideen, aber ein guter Film, so richtig ist es nicht leider.
Aber hast du jetzt Lust, den Manga mal bei Zeiten nachzuholen?
Ja, nee. Also, rein vom Interesse des Themas her, ja, aber ich lese einfach keine Mangas. Ich weiß es halt, deswegen werde ich es nicht machen. Vielleicht gucke ich mir mal die Anime-Serie an.
Okay.
Das ist dann schon eher meins, ja. Aber ja, das ist auf jeden Fall mein Fazit. Wie gesagt, für alle, die jetzt Interesse haben, mit Vorsicht geboten, macht ein paar spannende Felder auf, es plättert ein bisschen rum, aber dahinter steckt leider immer noch kein so richtig guter Film. Aber ja, wer Join hat, kann ja gerne mal reingucken.
Super. Wollen wir dann zu der 50. kommen?
Die feierliche Übergabe.
Wir haben demnächst wieder ein Jubiläum. Seit inzwischen 50 Folgen machen wir den gesamten Schwachsinn hier. Und das haben wir als Anlass genommen, um mal wieder eine Umfrage stattfinden zu lassen, welche 2 Filme, die weder André noch ich kennen, welche davon in der nächsten Folge gesprochen werden sollen. Das haben wir schon ein paar Mal gemacht und war auch immer recht unterhaltsam. Aber dieses Mal wollen wir in die Vollen gehen und uns mit Kanon-Klassikern beschäftigen, die wir beide nicht kennen. Im Grunde genommen wie bei Citizen Kane damals. Und was haben wir da noch dazu geguckt? Ich weiß es gerade schon gar nicht mehr. Ach, es ist schon so lange.
War das Sindbad?
Ja, stimmt, es war Sindbad.
Ja.
Aber geht ja ungefähr in die Richtung. Und ich habe...
Stimmt, die Folge hieß Bürgerbad.
ich habe für die Auswahl zwei Filme, die ich beide sogar hier stehen habe. Den einen seit kurzem, seit, wie heißt das Ganze? Weihnachten. Mein Gott, ey. Ich muss ins Bett. Seit Weihnachten steht er hier auf DVD, habe ich bei einem Filmwichtel geschossen sozusagen. Und der andere steht, glaube ich, seit meinem 17. Geburtstag hier. Das sollte jetzt schon zu denken geben, dass ich den bis heute nicht gesehen habe. Und zwar handelt es sich bei dem einen Film, den ich ins Rennen schicke, um Casablanca, dem Humphrey Bogart-Klassiker. Und das andere ist Der Pate. Ich habe die DVD mal geschenkt bekommen und deswegen fand ich das doch ganz unterhaltsam, dass wir heute schon ein bisschen dieses Gangster-Ding hatten. Ich habe echt sowas von null Muße, diesen Film einfach so zu gucken. Vielleicht ist das jetzt ja der Zeitpunkt, um den zu schauen.
Ja, ich habe das ja im Vorgespräch ja schon gesagt, oder als wir davor darüber gesprochen hatten. Ich habe Der Pate halt auf jeden Fall mal gesehen, aber das ist halt damals wie bei Heat. Ich habe den halt irgendwann mal im Fernsehen gesehen. Und zwar so, dass ich mich, also ein paar Kernszenen kenne ich halt so, aber nicht mehr den ganzen Film, kann ich nicht mehr rezitieren. Und von daher lasse ich ihn auch nicht als gelockt gelten. Und von daher, aber ja, wir haben ja eben drüber gesprochen, auch bei Hardboiled. Mafia und Co. ist einfach nicht mein Ding. Und ich weiß, es ist der absolute Klassiker. Und deswegen natürlich will ich ihn auch noch mal auf jeden Fall gucken, um das auf jeden Fall noch mal abzuschließen oder aufzufrischen oder auch gültig zu machen, dass man den als gesehen zählen kann. Aber ja, es ist bei mir halt auch so ein Film. Ich hab die Pate-Trilogie-Box hier seit Jahren stehen. Nicht einmal reingeworfen halt. Es ist halt, ich weiß, viele werden jetzt oh mein Gott sagen, aber ja, es ist, wie es ist.
Wie ist das bei Casablanca?
Habe ich noch nie gesehen. Und da bin ich auf jeden
offensichtlich.
Fall. Da bin ich auf jeden Fall wieder aus der historischen, filmhistorischen Seite bin ich da auf jeden Fall interessierter, den zu sehen, sage ich mal so.
Okay.
Sag ich mal vorsichtig so.
Welche zwei Filme haust du denn in die Umfrage?
Ja, ich habe mich wieder ein bisschen schwer getan, weil ja, wie du weißt, es gibt so viel. Wie wir beide wissen, es gibt so viel.
Aber bei mir war es jetzt einfach nur leicht, weil ich die beiden Filme hier zu Hause habe. Dementsprechend war das relativ easy dieses Mal.
Ich habe zwei Filme gewählt, die mich auch aus persönlichem Interesse mal wieder catchen. Da musst du jetzt durch. Nein, aber ich habe auch zwei Klassiker genommen. Wir haben ja gesagt, wir nehmen Klassiker. Und zwar, das eine kam ich drauf, natürlich durch den baldigen Launch des neuen Films Godzilla vs. Kong.
Oh.
Ich habe einmal auf die Liste gesetzt King Kong von 1933.
Ja, nicht schlecht.
Den habe ich nämlich auch noch nie gesehen, genau. Der ganz originale, den würde ich gerne mal sehen. Ich habe ja die Godzilla Box, quasi diese Criterion Collection, habe ich mir gekauft. Und da habe ich noch mal den, also zum ersten Mal auch den da drin enthaltenen Godzilla vs. Kong, den alten, geguckt, aus den 50ern, glaube ich. Oder 60er schon? Ja, auf den 50er, 60er. Das war auch schon wild. Es ist immer noch super unterhaltsam tatsächlich, aber natürlich klar. Du siehst einfach, dass da ein Typ im Affenkostüm drin steckt und in der Miniaturstadt rumläuft irgendwie. Das ist alles sehr, sehr lustig. Deswegen, King Kong von 33, das Original, nehme ich einmal drauf. Und dann nehme ich noch einen Film drauf, wo ich auch endlich mal gerne das Original sehen möchte, weil ich nur die neueren Verfilmungen kenne, wovon es ja inzwischen auch zwei und sogar noch mehrere gibt, wenn man das Motiv an sich mal einfach nur zur Hand nimmt. Nämlich der Original Invasion of the Body Snatchers von 56.
Oha, stimmt, da gab es auch diverse Varianten.
Ja, genau. Also selbst Faculty ist ja eine, wenn du es so nimmst.
Das stimmt.
Aber ja, das Original kenne ich eben auch nicht von 56 von Don Siegel. Original Invasion of the Body Snatchers. Das sind meine beiden.
Okay, dann haben wir Invasion of the Body Snatchers, der originale King Kong, Der Pate und Casablanca als Möglichkeiten. Zwei davon werden wir in der 50. besprechen. Und falls ihr auch eine Stimme haben wollt, geht zu Twitter, folgt Schaubefehl und stimmt ab.
Ja, alle Leute, die den Cast jetzt hier zwei Jahre später hören, schade. Aber wenn ihr jetzt natürlich ganz frisch dabei seid, ab zu Twitter, die Umfrage wird dann, ja, mal gucken, eine Woche oder sowas zu laufen sein. Mhm. Und dann habt ihr die Chance, uns einen Film davon aufzutragen.
Und wer das zwei Jahre später hört, ihr seht, was das geworden ist, die ganze Aufregung umsonst. Ärgerlich.
Judy, dann haben wir's für heute. Mhm. Das war Folge 49 vom Schaubefehl. Wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören und hoffen, sind dann auch, ihr seid wieder bei der 50 dabei, votet fleißig und dann, ja, mal schauen, was es wird. Wir sind gespannt, wir haben Bock auf jeden Fall. Also ich habe auch auf alle Filme davon irgendwie. Also Pate, rein aus der Thematik halt einfach, wird mich einfach abschrecken, aber der Film wird wahrscheinlich trotzdem super sein, ist ja gar keine Frage so irgendwie. Also natürlich wird man da nicht danach denken, oh mein Gott, was für ein Dreck, davon gehe ich schon mal aus jetzt auf jeden Fall. Es sind alles Filme, glaube ich, die man irgendwie gesehen haben sollte und kann. Ich meine, das ist ja nun mal auch unser Konzept, aber ja, ich habe doch irgendwie eben. Ich habe doch irgendwie auf alle Bock davon, muss ich sagen, ja.
Ja, ich auch. Also das mit keinem davon kann man mich dolle ärgern.
Nee, genau, also jagen kann man mich damit von keinem, genau, ja. Also deswegen mal gespannt, was die Zuhörer wählen. Dann Matze, danke für deine wunderbare Interpretation von einer wütenden Schießerei.
Ich mach daraus noch ein Gemälde.
Ja, finde ich gut. Ich mach auch ein Gemälde aus Litchi-Roboter und dann hören wir uns, wie gesagt, in Folge 50. Bis dahin, macht es gut.
Bis dann.
Tschüss. Ciao.